HR Info. Corona kompakt am Donnerstagmorgen.
Eins haben wir gelernt in dieser Corona-Pandemie. Dieses nervige Virus kennt keine Grenzen. Croissants aber auch nicht. Die Leute im Saarland an der Grenze zu Frankreich kaufen normalerweise gerne ein in einer Bäckerei auf der anderen Seite der Grenze. Die Straße dorthin war aber auf einmal gesperrt worden. Keiner kam mehr rüber. Die Leute waren allerdings erfinderisch, die haben sich die Backwaren einfach an die Grenze liefern lassen und dann mit einer Angel rübergeholt. Das Beispiel zeigt, was uns doch verbindet in diesen schwierigen Zeiten. Wie die Grenzen wieder geöffnet werden könnten ohne Angel und nicht nur für Croissants, sondern auch für Touristen, darüber diskutiert heute die sogenannte deutsch-französische parlamentarische Versammlung. In der sitzen Politiker aus beiden Ländern und sie hat auch ein eigenes Büro. Das wird unter anderem von Christoph Arend bzw. Arendt geleitet. Er ist Abgeordneter der Bewegung von Präsident Emmanuel Macron und er kommt aus Forbach in Frankreich. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Was hat das für Sie persönlich eigentlich bedeutet, auf einmal Grenzbarrieren vorzufinden, wo Sie früher freie Fahrt hatten?
Also erstens ist das ein Trauma für die Bevölkerung. Die Bevölkerung ist dadurch geschockt und traurig, weil in einem Grenzgebiet fährt man ja frei über diese Grenzen und noch mehr hier zwischen dem Saarland und Moselle, wo es keine naturelle Barriere gibt. Hier fließt kein Fluss. Hier geht man ganz frei und die beiden Bevölkerungen sind ganz eng ineinander verbunden und zusammengewachsen.
Sie haben gerade von einem Trauma gesprochen. Das ging ja auch alles sehr schnell. Deutschland hat am 16. März sehr spontan die Grenze zu Frankreich geschlossen. Als damals die Schlagbäume wieder runtergegangen sind, ist damit auch in Ihren Augen so ein Stück des freien Europas, dieser europäischen Idee, ein Stück weit beschädigt worden?
Also für mich handelt es sich hier mit dieser Grenzschließung um einen Crashtest in Europa. Und in diesem Crashtest muss man heute gut analysieren, was funktioniert hat und was dysfunktioniert hat. Und was dysfunktioniert hat, das muss man unbedingt heute korrigieren und verbessern, weil ansonsten ist es mit Europa fertig.
Was fällt Ihnen da ein, was nicht funktioniert hat?
Also, dass man so unilateral die Grenzen runterbringt und dass man noch nicht einmal die Überlegung führt, was das in das tägliche Leben der Leute für Änderungen bringt. Also ein Beispiel, ich habe in meinem Wahlkreis 160 Leute, die in dem Krankenhaus in Saarbrücken in Deutschland arbeiten. Mhm. Das sind weder Franzosen noch Deutsche, das sind Europäer, die hier wohnen. Und von Tag zu morgen können die nicht mehr zur Arbeit gehen, wo man weiß, dass Deutschland mit einer Pandemie zu handeln hat. Das ist ja kontraproduktiv.
Das heißt, das sollte man in Zukunft vielleicht ein bisschen besser koordinieren, höre ich daraus.
Ein bisschen, das ist ein Euphemismus. Wir haben durch den Aarener Vertrag den grenzüberschreitenden Zusammenarbeitsgremium gegründet und da drin sitzen die Leute von dem Innenministerium und von Auswärtigen Amt und das Grütz hätte man, bevor dass man unilateral schließt, zusammenführen sollen und darin reden. Hm. Was man dann auf deutscher Ebene und französischer Ebene entscheidet, das ist eine andere Sache, aber zumindest in diesem Grütz reden, wie es in dem Aarener Vertrag vorgesehen ist.
Emmanuel Macron und Angela Merkel, also ihr Präsident und unsere Bundeskanzlerin, halten ja immer große Reden auf die deutsch-französische Freundschaft. Aber was diese Freundschaft wirklich am Leben hält, das sind ja eher die kleinen Dinge im Alltag in Regionen wie dieser Region, wo Sie zu Hause sind. Was würden Sie sagen, ist da in den letzten Monaten auch was zerbrochen, so im Kleinen?
Also zumindest, ja. Wir haben in Saarbrücken ein großes Spaßbad, ja. Das geht heute bankrott. Da sind von den 400.000 Besucher jährlich 150.000, die aus Frankreich kommen. In Saarbrücken, in den Geschäften, geht heute die Umsätze 30% niedriger. Das ist die wirtschaftliche Phase dieses Crashtests. Aber man hat auch eine humane Seite von diesem Crashtest. Wir haben hier Bürger, die konnten nicht mehr zu ihren Elternteile gehen oder zur Familie. Mhm. Weil der eine auf einer Seite wohnt und der andere auf der anderen Seite. Und wir werden auch ein politisches Problem haben, weil, wir werden es schnell verstehen, wenn man eine unsichtbare Gefahr nimmt, ja, die tödlich ist, wovon man nicht sehr viel weiß, und der andere überträgt diese Krankheit, dann kann man sehr schnell in die populistische Rhetorik reinkommen.
Ja, es hat ja auch gewisse Aggressivitäten gegeben zwischen Deutschen und Franzosen an der Grenze, oder? Das war doch sehr überraschend.
Ja, das war zumindest überraschend. Also erstens hatten wir Aggressivität mit Bundespolizisten, aber das war vielleicht nicht nur die Schuld dieser Polizisten. Diese Polizisten hatten keine richtige Anleitung von dem Innenministerium. Ja, man hatte denen gesagt, ihr sollt urteilen, ob es ein triftiger Grund ist. Was ist heute ein triftiger Grund? Das ist aber dann besser geworden. Ja, der Innenministerium hat da etwas erklärt, was ein triftiger Grund ist. Und die Lage hat sich ein bisschen entspannt. Was schlimmer war, das war zum Beispiel im Saarland, wo die Pendler einkaufen durften, haben Geschäftsleute oder Deutschen auf den Parkplätze Franzosen verwiesen.
Genau.
Obwohl sie dort durften. Also in Baden-Württemberg war die Lage anders. In Baden-Württemberg durften die Pendler nicht einkaufen gehen.
Jetzt diskutieren heute in dieser deutsch-französischen parlamentarischen Versammlung die Politiker, die dort Mitglied sind, über die Grenzkontrollen. Wenn Sie einen Appell richten könnten an die Innenminister von Deutschland und Frankreich, weil Sie die auch gerade erwähnt haben, was würden Sie denen mit auf den Weg geben? Was wäre jetzt wichtig?
Also mir ist heute wichtig, dass man so schnell wie möglich auf Grenznormalität wieder zurückkommt, wie es vorher, vor dieser Krise war. So schnell wie möglich. Es gibt heute, wenn Sie mir das Wort erlauben, keinen triftigen Grund mehr, dass man die Grenzen noch kontrolliert und noch zulässt oder dass man da einen besonderen Grund braucht, darüber fahren zu dürfen. Und dieser Sanitärgrund von dem Robert-Koch-Institut, der ist heute nicht mehr gültig.
Klopapier oder auch Hefe. Zum Beginn dieser Corona-Pandemie sind auf einmal Dinge knapp geworden, von denen wir das vorher nie gedacht hätten und bis heute auch nicht so genau wissen, warum eigentlich, was soll das Ganze? Auch Schutzmasken und Desinfektionsmittel waren sehr begehrt, sowie Beatmungsgeräte. Da haben sogar Start-up-Firmen angefangen, solche Geräte zu entwickeln mit Hilfe von 3D-Druckern. Und US-Präsident Donald Trump wollte sogar den Autohersteller General Motors zwingen dazu, solche Maschinen zu bauen. Inzwischen hört man davon kaum noch etwas, auch nicht bei uns in Deutschland. Zumindest in Hessen hat es auch keine Probleme gegeben in diesem Bereich. Landesweit stehen etwa 3000 Beatmungsgeräte zur Verfügung. So hat es uns das Sozialministerium auf Anfrage mitgeteilt. Diese 3000 Stück sind auch mehr als genug, rechnet unser Reporter Tobias Lübben vor.
Anfang der Woche hatte der hessische Sozialminister Kai Klose Erfreuliches zu verkünden. Die Zahl der Covid-19-Patienten in hessischen Kliniken geht deutlich zurück. Zuletzt waren es nur noch halb so viele wie vor einem Monat. Rund 450 und...
Von diesen 450 sind 112 Personen beatmungspflichtig und es gibt 804 freie Beatmungsbetten in hessischen Krankenhäusern.
Und diese Zahl ließe sich, zumindest was die Technik angeht, noch deutlich ausbauen. Denn laut Sozialministerium stehen in Hessens Kliniken rund 2200 Beatmungsgeräte bereit. Das reicht erstmal, sagt der Chefarzt der Lungenheilkunde an der Uniklinik Frankfurt, Gernot Rode.
Die meisten Kliniken sind aktuell gut mit Beatmungsgeräten versorgt, sowohl mit Geräten für die nicht-invasive als auch für die invasive Beatmung.
Mit invasiver Beatmung ist gemeint, der Patient bekommt einen Schlauch durch den Mund bis in die Lunge geschoben. Über diesen Schlauch pumpt dann eine Maschine Luft in die Lunge. Ein Verfahren, das auch Risiken birgt. Vor allem der Beatmungsschlauch, der sogenannte Tubus, kann Schäden anrichten. Lungenarzt Rode warnt,
dass über den Tubus eine Schiene für Erreger direkt in die Lunge erzeugt wird und hier das Risiko einer Lungenentzündung durch zum Beispiel bakterielle Erreger gegeben ist.
Die invasive Beatmung werde daher nur angewendet, wenn andere Methoden der Sauerstoffzufuhr nicht mehr ausreichten. Zum Beispiel über eine Gesichtsmaske, sagt Rode. Das sei allerdings nicht immer so gewesen.
Zu Beginn der Pandemie gab es noch Unsicherheiten in Bezug auf das Freisetzen von Aerosolen im Rahmen von nicht-invasiver Beatmung. Insofern gab es Überlegungen, primär invasiv zu beatmen.
Manche Krankenhäuser hätten Covid-19-Patienten lieber ins künstliche Koma versetzt und maschinell beatmet, damit sie nicht husten und einen Virennebel im Krankenzimmer verbreiten. Die Angst, das Klinikpersonal könne sich anstecken, war groß. Inzwischen gehen Fachmediziner aber davon aus, dass das Infektionsrisiko auch bei nicht-invasiver Beatmung, etwa über eine Maske, beherrschbar ist. Sollte trotz allem der Bedarf an maschineller Beatmung noch deutlich steigen, die nötige Hardware wäre da in Hessen. Denn die Landes- und die Bundesregierung haben sogar noch eine Pandemiereserve beschafft. Derzeit sind das laut Sozialministerium rund 400 Maschinen. Weitere Lieferungen werden erwartet. Außerdem gibt es noch hunderte Geräte in Hessens Arztpraxen und Laboren. Und auch auf die könnte das Land im Notfall zugreifen.
Die Europäische Kommission in Brüssel, die hat gestern das größte Hilfsprogramm beschlossen, das es bislang überhaupt gegeben hat in der Geschichte der EU. 750 Milliarden Euro. Die sollen helfen, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben, dass Firmen nicht pleite gehen, dass es überhaupt irgendwie weitergeht. Die Kommission selbst feiert das als wichtigen Schritt nach vorne. 500 Milliarden Euro sollen als Zuschüsse bereitgestellt werden. Die bekommen die Länder praktisch geschenkt. Das soll vor allem Italien, Spanien und Griechenland zugutekommen. Der Rest sind Kredite. Finanziert werden soll das Programm über Schulden im Namen der Europäischen Union.
HR Info, Medienschau.
Aydoğan Makasçı aus der HR Info Wirtschaftsredaktion hat die Kommentare im Blick heute Morgen. So viel Geld also, das ist mehr als Frankreich und Deutschland das vor ein paar Tagen vorgeschlagen haben. Da müssen sich die Kommentatoren doch mit Lob geradezu überschlagen, oder?
Einige machen das ja. Das Handelsblatt zum Beispiel lobt das Rettungspaket vor allem als Coup von Ursula von der Leyen, als geschickten Schachzug in der Krise. Wörtlich heißt es da, ihr Start war holprig und ihre ersten Monate im Brüsseler Amt verliefen nicht eben glanzvoll. Doch nun scheint Ursula von der Leyen in Brüssel Tritt zu fassen. Die EU-Kommissionspräsidentin legte einen politisch und ökonomisch sorgfältig austarierten Wiederaufbauplan vor. Für alle großen EU-Staaten ist etwas dabei. Italien und Spanien sind die Hauptgewinner des 750 Milliarden Euro schweren Hilfsfonds. Mangelnde Solidarität können die von der Corona-Krise schwer getroffenen Südeuropäer der Europäischen Union jetzt kaum noch vorwerfen. Und ähnlich sieht das EU-Rettungspaket der Tagesspiegel. Da heißt es, in dieser gesamten EU hat die Krise zur schwersten Rezession seit Menschengedenken geführt. Von daher ist der Wiederaufbauplan, den EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen vorgestellt hat, auch ein Vorstoß zur Rettung des europäischen Binnenmarkts und der Zukunftsfähigkeit der Wirtschaft. Ganz allein, heißt es aber auch, wird von der Leyen im absehbaren Streit zwischen den EU-Staaten über Dinge wie Förderkriterien und Obergrenzen nicht bestehen können. Es ist eine gute Fügung, dass die Phase der Entscheidung in die bevorstehende deutsche EU-Präsidentschaft fallen wird.
Dieses Rettungspaket ist jetzt auf den Weg gebracht worden. Es muss aber noch verabschiedet werden. Das heißt, die 27 EU-Länder müssen noch einstimmig Ja dazu sagen. Wie werden denn da die Chancen gesehen?
Auch wenn die meisten sich einig sind, dass das Rettungspaket bemerkenswert sei, ein Spaziergang werde die Abstimmung zwischen den Staaten sicher nicht, heißt es meistens. In der Augsburger Allgemeinen zum Beispiel heißt es, trotzdem wird es noch heftige Auseinandersetzungen geben. Im Kleingedruckten der Vorschläge stecken noch genügend Ansatzpunkte für Streit. Das beginnt bei der Rückzahlung der Hilfen, die erst im Jahr 2028 einsetzen und sich dann über 30 Jahre hinziehen soll. Könnte die EU eine weitere Krise in dieser Phase auch noch schultern? Fragt, wie gesagt, der Kommentator der Augsburger Allgemeinen. Und auch ARD-Brüssel-Korrespondent Markus Preis hat zumindest Zweifel daran, dass das Paket exakt in der vorgestellten Form verabschiedet wird.
Genau diesen Plan, den wird man sicher nicht umsetzen. Es gibt auch schon erste Reaktionen, zum Beispiel aus den Niederlanden. Das ist ja ein Land, was diese ganzen Ambitionen sehr kritisch sieht. Da heißt es, das ist etwas, was einstimmig beschlossen werden muss. Das ist etwas, wo es lange Verhandlungen drüber geben wird. Denn den Ländern ist das einfach eine zu große Summe und vor allen Dingen viel zu viele Zuschüsse. Also das ist heute ein Kompromissvorschlag, der auf dem Tisch liegt, aber der mit Sicherheit noch verändert werden wird.
Soweit unser EU-Fernsehkorrespondent Markus Preis. Da wurden gerade die Niederlande angesprochen. Die gehören ja zu den sogenannten sparsamen Vier. Österreich, Schweden und Dänemark gehören auch dazu. Diese Länder sind gegen zu massive Rettungspakete. Wie sehen die Kommentatoren die Rolle dieser Vier, die sich ja schon vor ein paar Tagen zusammengeschlossen haben?
Es gibt zumindest Kommentatoren, die den genannten Ländern so ein bisschen zur Seite springen und auch Gefahren sehen. Zum Beispiel die Rheinische Post. Da heißt es von der Kommentatorin, um es zu stemmen, also das Rettungspaket, sollen die EU-Staaten die Kommission nun erstmals ermächtigen, Kredite in beispielloser Höhe aufzunehmen, deren Tilgung erst 2028 beginnen und 2058 enden soll. Warum so spät und warum so hoch, will die Kommentatorin wissen. Schon jetzt retten die Staaten Firmen, die auch ohne Corona nicht lebensfähig waren, oder legen unsinnige Autoprämien auf. Die Gefahr ist groß, dass von der Leyen den Geist, den sie aus der Flasche lässt, nicht mehr einfangen kann. Ein wenig mahnend gibt sich auch die Süddeutsche Zeitung. Die EU-Anleihen, die den Topf füllen, müssen zurückgezahlt werden, heißt es da, mit dem Geld der Steuerzahler, vor allem der Deutschen. Solche Transfers sind nur zu rechtfertigen, wenn Staaten alles dafür tun, um eine Wiederholung zu vermeiden. Ansonsten könnte das muntere gemeinsame Schuldenmachen zur Dauerübung werden. Wer muss am Ende zahlen? Also auch eine große Frage, fragt sich auch die Deutsche Welle. Mit Wagensteuern auf Plastikmüll, Kohlendioxid und klimaschädliche Importe aus Drittländern will von der Leyen Geld einnehmen, um die fälligen Raten ab 2028 abzuzahlen. Das ist finanzpolitisches Wunschdenken. Am Ende werden es wohl die Mitgliedstaaten richten müssen. Ja, und das heiße dann die künftigen Steuerzahler.
Rechtzeitig zu den langen Wochenenden haben in Hessen auch die Freizeitparks wieder geöffnet. Die Lochmühle bei Bad Homburg zum Beispiel, der Erlebnispark Steinau oder das Taunus-Wunderland bei Wiesbaden. Natürlich gelten auch da die üblichen Vorsichtsmaßnahmen. Kann man sich da trotz Corona vergnügen oder bremsen die Hygieneregeln den Spaß? Mal hören, was Birgitta Söhling im Taunus-Wunderland erlebt hat.
Der Sicherheitsbügel rastet ein, die Achterbahn nimmt Fahrt auf. Ein kleines Mädchen neben seinem Vater kreischt vor Entzücken.
Den beiden macht es auf jeden Fall viel Spaß. 2 Monate zu Hause, das ist ziemlich ätzend gewesen für die zwei.
Seit kurzem sind die Freizeitparks in Hessen wieder auf. Wie anderswo gelten aber auch hier die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln. Das bringt kleine Einschränkungen mit sich. Achterbahnfahren mit Mundschutz etwa.
Nicht schlimm, alles gut, passt. Man hat sich auch schon dran gewöhnt an den Mundschutz.
Das ist jetzt halt eben das notwendige Übel und ist okay.
Es sind vor allem Familien mit jüngeren Kindern, die an diesem Mittwochmorgen ins Taunus-Wunderland in Schlangenbad bei Wiesbaden strömen. Rote Schilder geben eine Laufrichtung vor.
Ich habe von vornherein gesagt, wenn es zu voll wird, dann müssen wir halt gehen. Deswegen sind wir ganz früh gekommen und nutzen jetzt halt eben die Zeit, wo es noch relativ leer ist.
Das ist auch weitläufig, man ist auch nicht so nah beisammen, dass man sich echt frei bewegen kann, überhaupt kein Problem, ist super.
2 Teenager sausen mit der Wildwasserbahn in die Tiefe. Die zählt hier zu den beliebtesten Attraktionen, obwohl oder weil man damit rechnen muss, triefend nass zu werden.
Also es ist sehr erfrischend und macht auf jeden Fall auch Spaß. Es ist halt nass.
Bevor die Nächsten einsteigen, wischt ein Mitarbeiter mit Desinfektionsmittel und Lappen die Griffe ab, an denen man sich festhält. Otto Barth, Chef des Familienbetriebs Taunus Wunderland, ist erleichtert, dass der Betrieb 6 Wochen später als geplant nun doch in die Saison starten kann. Er hat gerade 500.000 Euro in eine neue Familienachterbahn und einen Flugsimulator investiert.
Für uns ist das jetzt wirklich ein Testlauf, aber haben jetzt in den ersten Tagen schon gesehen, dass unser Konzept wunderbar funktioniert, haben da auch schon Lob von unserem Gesundheitsamt bekommen.
Inzwischen hat man sich an die Abstandsmarkierungen ja schon gewöhnt, die auch hier auf dem Boden kleben, wo sich Warteschlangen bilden. Damit es nicht zu lange dauert, werden bei Bedarf mehr Wagen eingesetzt und die Fahrzeiten verkürzt. Das alles tut dem Vergnügen der Besucher aber keinen Abbruch.
Ich bin auch sehr großer Freizeitpark-Fan und mir macht es extrem Spaß, in so Parks zu gehen.
Ist ja super Sache, ja. Mit der Familie einen schönen Tag verbringen. Letztendlich tut das uns dann auch gut als Eltern, ja. Aber Hauptsache den beiden geht's wieder gut und die sind entspannt.
Wenn Sie mal auf der Frankfurter Buchmesse waren, dann wissen Sie, was kuschelige Atmosphäre wirklich bedeutet. An den Publikumstagen müssen Sie gar nicht durch die Hallen laufen, Sie werden automatisch durchgeschoben. So voll ist es da. So eine Veranstaltung ist für ein Virus natürlich die ideale Gelegenheit, sich ruckzuck zu verbreiten. Und deswegen war lange offen, ob die Buchmesse überhaupt stattfindet in diesem Corona-geschwängerten Jahr oder ob sie abgesagt wird, wie so viele andere Veranstaltungen auch. Gestern Abend ist nun die Entscheidung gefallen, die Buchmesse findet statt, vom 14. bis zum 18. Oktober auf dem Messegelände, aber eben nicht nur dort. So hat es der Aufsichtsrat der Buchmesse entschieden. Streng genommen ist es der Aufsichtsrat der verantwortlichen Holdinggesellschaft, die zum Börsenverein des deutschen Buchhandels gehört. So viel zu den Formalien. Darüber haben wir mit unserem Reporter Wolfgang Hetfleisch gesprochen. Wer schon mal das Gedränge erlebt hat auf der Buchmesse, der wundert sich vielleicht über die Entscheidung, wie soll das denn alles funktionieren?
Mit einem ausgefeilten Hygienekonzept. Das haben die Buchmesse und die Messe Frankfurt gemeinsam erarbeitet. Also zum Beispiel sollen die Stände größer werden, die Gänge sollen breiter werden. Und mit diesem Konzept hat man dann nach eigenen Angaben auch die Frankfurter Gesundheitsbehörden überzeugt. Natürlich, die Verantwortlichen wissen, dass sie da Wabonk spielen, ich will das mal so nennen. Ich zitiere aus der Mitteilung: Aufgrund der dynamischen Lage ist die kontinuierliche fachliche Evaluation der Gesamtsituation und eine ständige Anpassung an die geltenden rechtlichen Voraussetzungen unerlässlich. Zitat Ende. Zu Deutsch, dieses Hygienekonzept soll eben so flexibel sein, dass man auch kurzfristig reagieren kann, wenn sich die Lage ändern sollte. Was im Moment natürlich noch überhaupt niemand sagen kann, ist, welche Reisebeschränkungen wird es denn im Oktober geben? Also können denn Verlegerinnen und Verleger, Autorinnen und Autoren aus dem weiter entfernten Ausland überhaupt anreisen? Nur mal so als Hinweis, der sogenannte Ehrengast in diesem Jahr ist Kanada.
Aber auch wenn die Entwicklung bei der Corona-Pandemie bis zum Herbst günstig verlaufen sollte, einfach so weitermachen wie immer, das wird es bei der Buchmesse dieses Mal nicht geben, oder?
Ja, das stimmt schon. Die besonderen Bedingungen, die werden auf jeden Fall zu spüren sein. Es wird ein stark eingeschränkter Messebetrieb sein an Ort und Stelle, also auf dem Messegelände. Jürgen Boos, der Direktor der Buchmesse, spricht von einer Corona-bedingten Sonderedition. Also ein erheblicher Teil des Buchmessenprogramms wird in den virtuellen Raum abwandern. Und ich nehme jetzt mal stark an, dass das vor allem Lesungen und andere Veranstaltungen eben mit besonders erfolgreichen oder prominenten Autorinnen und Autoren treffen wird, weil da ja der Andrang am größten wäre. Ansonsten will man die große Bücherschau auch zu so einer Art Frankfurter Gesamtkunstwerk machen. Es wird also auch an vielen verschiedenen Stellen in der Stadt was passieren. Das ist aber ehrlich gesagt bei der Frankfurter Buchmesse eigentlich gar nicht so neu. Da verteilen sich schon traditionell viele wichtige Termine eigentlich über die halbe Stadt.
Jetzt hat Frankfurt gerade erst die internationale Automobilausstellung verloren, die IAA. Wie wichtig ist es für die Stadt, dass die Buchmesse nun durchgeführt wird?
Ganz extrem wichtig, das kann man gar nicht anders sagen, das ist völlig klar. Die Abwanderung der IAA, die hat die Stadt ja durchaus erschüttert, ich glaube, das kann man so sagen. Das war und ist durchaus auch ein politisches Thema in Frankfurt, weil viele den Abgang der Automesse dem Oberbürgermeister Peter Feldmann angekreidet haben. Jedenfalls ist die Buchmesse für den Messestandort Frankfurt jetzt, wenn man so will, das einzig verbliebene Kronjuwel. Und da hätte ein Ausfall im kommenden Herbst natürlich auf jeden Fall sehr, sehr wehgetan. In der ersten Stellungnahme von OB Feldmann, da klingt dann auch durchaus sowas wie Erleichterung durch. Er spricht von einem wichtigen Signal und zwar nicht nur für die literarische Welt, sondern eben auch für die Stadt und für die Messe. Und er hat angeboten, die repräsentativsten Räume der Stadt für Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen, die Paulskirche und den Kaisersaal im Römer. Auch das zeigt schon, wie wichtig die Buchmesse für Frankfurt ist.
HR Info. Corona kompakt. Am Donnerstagmorgen.